Es geht uns eigentlich noch zu gut, aber ich finde schon, dass die Einschläge immer näher kommen und man ja auch in unserer Branche immer mehr sieht. Und ich habe in der letzten Woche, ich bin Mitglied im Berliner Gutachterausschuss, wir haben letzte Woche Halbjahressitzung gehabt und ich glaube, das ist dann auch kein Geheimnis, wenn wir da auch ganz deutlich sehen, dass es nach unten geht. Die Transaktionszahlen gehen runter, die Preise gehen runter, die Unsicherheit am Markt wird größer, die Zuversicht der Menschen wird geringer. Mehr Wohnungen sind die einzige Chance, dass wir in diesem Land wieder Luft zum Atmen kriegen in dem Bereich. Und jede Wohnung, die gebaut wird, ist erstmal eine gute Wohnung, weil das nachsickert, weil jemand aus einer kleineren Wohnung in eine teurere. Und ich lese das immer wieder auch in den Mieterzeitungen, es werden nur Luxuswohnungen gebaut. Ja, die Luxuswohnungen werden deshalb gebaut, weil unsere Bauvorschriften die höchsten in der Welt sind. Wir haben die höchsten Bauvorschriften, die es gibt und auf der anderen Seite fast die höchste Regulierung der Welt. Und das passt nicht zusammen.
Das ist der Immobilierungs-Podcast von Immocom. Jede Woche die Köpfe, Projekte, Konflikte und Geschichten der Immobilienwirtschaft. Mit Yvette Wagner.
Ich finde, das ist Mietenwahnsinn. Dirk Wohlthof, Präsident des IVD, bringt ein Beispiel aus der Praxis mit. Berlin-Mitte, 45 Quadratmeter, Balkon. Nach Mietspiegel und mit Mietpreisbremse für sagenhafte 317 Euro auf den Markt zu bringen. So günstig gibt es noch nicht mehr ein WG-Zimmer, sagt er. Und damit sind wir schon mittendrin in den Themen unseres dritten gemeinsamen Podcasts. Wir müssen so kurz vor der Wahl in der Hauptstadt politisch werden. Also reden wir über Polemik, Vertrauen und natürlich die Forderung nach Vergesellschaftung. Wenn hier enteignet wird, dann hat es Auswirkungen auf den gesamten Standort Deutschland. Dirk Wohlthof bezieht klar Stellung zu den Mietensheriffs, hat auch gegen die Regulierungswut ein einfaches Rezept. Statik und Brandschutz sind gesetzt, den Rest machen die Menschen schon. Mehr Wohnungen, wie schon gerade im Intro gehört, seien die einzige Chance, wieder Luft zum Atmen zu bekommen. Jede gebaute Wohnung sei nun mal eine gute Wohnung. Was wiederum die Frage aufwirft, warum das Eigentum so eine schlechte Stellung in Deutschland hat. Erst recht, wenn man es als Altersvorsorge in Zeiten einer unsicheren Rentenzukunft sieht. Dirk Wohlthof hat aber noch einen positiven Erfolg zu vermelden und natürlich gibt es, wie bei uns zu erwarten, ein wenig Fußballromantik. Und jetzt viel Spaß mit Dirk Wohlthof. Immobilieros Podcast, Klappe die dritte, wenn ich richtig mitgezählt habe. Herzlich willkommen, Dirk Wohlthof.
Ich freue mich sehr und es macht immer Spaß und das war eine große Vorfreude auf heute.
Das freut mich sehr. Meine Vorfreude war dann gleich wieder so ein bisschen getrübt, als ich in die Bahn-App guckte. Ich habe jetzt schon wieder fast 2 Stunden Verspätung gehabt und ich bin nur von Dresden gekommen. Und bei Ihnen ist das so? Sie sind mit der S-Bahn angereist,
Ich bin mit der S-Bahn und die war erstaunlich pünktlich heute. Die fährt aber auch im 5-Minuten-Takt, da stört es dann nicht ganz so. Wobei wir ja auch, wenn wir Bundesvorstandssitzungen, wenn wir Präsidiumssitzungen haben, wir hatten einen großen deutschen Immobilientag in Erfurt, eigentlich auch fast alle mit der Bahn fahren. Ich kann das auch mittlerweile nachvollziehen, dass man da keine gute Laune hat. Ich habe einen Präsidiumskollegen, der bucht immer das günstigste Ticket, weil er sagt, gerade wenn ich abends zurückfahre, ist die Zugbindung immer aufgehoben, weil der Zug nie pünktlich kommt. Dann muss ich kein teures Ticket buchen. Das klappt dann eigentlich immer, selbst wenn die Listung mal ein bisschen kürzer ist oder ein bisschen länger dauert. Ich bin Mieter bei der Deutschen Bahn und habe gerade in meinem eigenen Büro eine Umbaumaßnahme vor und
Und klappt gut mit der Deutschen Bahn?
Ich glaube, Neubau würde schneller, effektiver und einfacher sein. Aber das ist so und daran müssen wir uns gewöhnen. Und es ist schade, dass wir uns daran gewöhnen müssen. Aber das werden wir nicht ändern können. Und deshalb ist es so, wie wir es immer sagen, möglichst viel privat, weniger Staat. Und das wird sicherlich heute auch unser Thema sein, hier auf die Berlin-Wahl, dann auch mit Fokus auf den 20. September. Ich glaube, da geht es um den Richtungswechsel hier in dieser verrückten Stadt. Wollen wir noch mehr Staat? Wollen wir zurück zum Sozialismus und zur Planwirtschaft? Oder verteidigen wir die freie Marktwirtschaft und die Demokratie? Und davor habe ich schon auch Sorgen, wenn ich das Stimmungsbild mir hier angucke.
Ja, da haben wir jetzt einen ganz großen Bogen gespannt. Trotzdem würde ich mal anfangen mit einem kleinen Blick zurück. Als wir 2023 nämlich miteinander gesprochen haben, haben Sie die Ampel scharf kritisiert. Die gab es ja auch mal. 2024 haben Sie gesagt, viele Politiker würden Ihre Argumente im 4-6-8-Augen-Gespräch verstehen, dann aber direkt anders handeln. Die jetzige Regierung ist ja eigentlich an Ihrer Seite. Eigentum stärken und so weiter. Sie widersprechen mir sofort, aber ich sage, so richtig geändert hat sich ja nichts.
Ich will nicht widersprechen, so richtig geändert hat sich nichts, aber wir müssen schon sagen, dass wir, und das muss man vielleicht auch mal erklären, wir haben viele Gespräche auf Verbandsebene mit Verena Huberts, wir sitzen in der Mietrechtskommission bei Frau Hubig, da sind der GdW, da ist der BfW, der Zier, wir, das ist ja nicht so, dass wir denen nicht erklären, wie es gehen könnte. Weil ich auch immer wieder aus meiner Mitgliedschaft höre, warum erzählt ihr denen nicht mal, was gemacht werden muss? Und da haben wir ja Antworten auf Fragen, die nur leider nicht so richtig gestellt werden oder einfach nicht in das politische Konzept der Parteien passen. Frau Huberts hat schon jetzt mit dem auch neuen Programm und den deutlichen Verbesserungen von Jung kauft alt, finde ich, was gemacht für junge Familien, die ins Wohneigentum wollen. Da haben wir häufig drüber gesprochen und gesagt, Leute, das geht nicht, das seht ihr doch an den Zahlen, dass bei den Einkommensgrenzen, bei den niedrigen und bei den Programmen, die im Prinzip eher ein Umweltprogramm sind als ein Eigentumsprogramm, dass da nichts geht. Da freuen wir uns, dass da jetzt tatsächlich was passiert ist. Wir freuen uns darüber, dass sie den Eigentumspakt uns zugesichert hat. Und ich glaube auch das große Thema, wo wir wahrscheinlich auch noch drüber sprechen werden, der Vergesellschaftungsthematik hier in Berlin, haben wir im Verbändetreffen im Juni in Frankfurt mit Finanzminister Klingbeil und Frau Huberts ganz klar besprochen, dass das das wichtigste Thema der Branche ist. Wenn hier enteignet wird in Berlin, dann hat es nicht auf Berlin eine kleine Auswirkung, sondern auf den gesamten Standort Deutschland. Und wenige Tage später kam dann auch aus der Bundesregierung, ja, wir probieren da eine Schranke aus bundespolitischer Regelungssicht einzuziehen. Wie weit die jetzt kommt und wo wir da sind, müssen wir aufpassen. Aber ich glaube, dass Lars Klingbeil, und das hat er dann, glaube ich, auch nach dem vierten oder fünften Beitrag der Verbände, was ist für euch das Wichtigste, als er das fünfte Mal gehört hat, ihr müsst die Enteignungsdiskussion kippen. Es kann nicht sein, dass wir im stärksten Wirtschaftsland Europas kein Vertrauen mehr haben in Eigentum, in Eigentumsrechte, in Vertragsfreiheit. Da hat er sich gewundert und da hat er dann auch irgendwann gesagt, gibt es dann noch ein anderes Thema? Ja, es gibt andere Themen, aber das hat das Thema dominiert.
Aber er wundert sich, also wie weit ist er denn dann von der normalen Welt entfernt?
Ja, ich glaube schon, dass manche Politiker auf Bundesebene immer noch gedacht haben, das ist ein Berliner Thema und das hier in Berlin immer ein bisschen anders ist als alle anderen. Daran sind wir gewöhnt. Ich glaube schon, dass da viele jetzt gemerkt haben, dass die Investoren nicht nur auf Berlin gucken, sondern sagen, wenn sowas in Deutschland passiert, dann ist auch München, Stuttgart, Frankfurt und Hamburg
Blaupause Berlin.
Blaupause Berlin und dann dauert's. Und die Diskussion habe ich auch in meinem Bundesvorstand. Ich habe einen sehr netten Kollegen im Bundesvorstand aus München, der immer sagt, ihr da oben und ihr seid ja verrückt, was ihr da macht. Jetzt hat er auch einen grünen Bürgermeister und jetzt fängt er auch an zu merken, was passieren kann, wenn eine Stadt vielleicht ein bisschen in die ideologische Richtung abdriftet. Und ich sage immer wieder, auch meinen Kollegen im Saarland und in Schleswig-Holstein, die von der Kilometerzahl weit entfernt sind von Berlin, hier wird das BGB geschrieben, hier wird das Mietrecht geschrieben und das zählt nachher auch bei euch. Und deshalb müssen wir sehr aufpassen und deshalb ist unser Geschäftsführer und Chefjurist Christian Osthus gefühlt mehr im Bundesjustizministerium als hier in der Geschäftsstelle, weil er als Sachverständiger probiert, die schlimmsten Sachen zu verhindern. Aber wir kriegen halt nicht unsere Forderung durch, sondern ich muss sagen, wir können hoffentlich das Schlimmste verhindern und mehr ist politisch nicht drin.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich in der Branche unterwegs bin, ich höre da ganz oft, ach ja, das geht sowieso nicht durch. Das ist das Erste. Und wenn ich dann sage, ich glaube schon, weil ich glaube, das Narrativ verfängt mit deine Miete wird preiswerter. Daran glauben viele Menschen, weil sie sich einfach auch nicht damit auskennen. Kommt immer als Nächstes, ja, das geht ja rechtlich nie durch. So, meine Meinung, selbst wenn es rechtlich nicht durchgeht, bis es soweit ist, sind 3-4 Jahre vergangen und wir sind in einem kompletten Stillstand, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Also nehmen Sie, also ich nehme das so wahr, dass die Leute das noch so ein bisschen vor sich wegschieben und so tun, als würde es das nicht geben.
Wir hatten das Beispiel ja ganz gut bei dem ersten Mietendeckel, der in Berlin verfassungsrechtlich zum Glück falsch gesetzt wurde, dass damals die CDU als Bundestagsfraktion die Normkontrollklage eingereicht hat und deshalb eine sehr schnelle Entscheidung nach einem halben Jahr, glaube ich, war es, gefällt wurde. Das werden wir vielleicht nicht nochmal kriegen, wenn es jetzt so eine Enteignungsdiskussion gibt und die Verfassung, dass nach 3 oder 4 Jahren oder die Gesetze das dann entscheiden, dass es falsch war, dann haben wir hier einen enormen Flurschaden angerichtet und auch davor habe ich Sorge. Deshalb hoffe ich, dass die Bundesregierung das einlöst, was sie angedeutet und vielleicht auch fast zugesagt hat, wir müssen da eine Schranke machen, denn kann nicht sein, dass ein linkes Bundesland nachher eigene Wahrheiten umsetzt und man nachher sagt, ja, Berlin wird vergesellschaftet und eigentlich soll jeder nur seine eigene Wohnung haben, maximal, und vermieten ist eigentlich was Böses und eine Rendite erwirtschaften. Das ist gegen die Gesellschaft. Ich habe gerade hier im Berliner Wahlkampf auch mit dem einen oder anderen Diskussion, obwohl ich überhaupt nirgendwo in der Partei Mitglied bin, aber natürlich meine Überzeugung habe, es wird immer schwierig für die Sozialdemokraten, Linken und Grünen, wenn man denen die Beispiele aus der Praxis nennt. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen eine 70 Quadratmeter Wohnung in einer guten Vorstadtlage in Berlin zur Vermietung angeboten. Der Mietspiegel hat da 7,30 Euro ausgeworfen. 10% mehr darf man mit der Mietpreisbremse nehmen. Also waren das rund 8 Euro mal 70 Quadratmeter, 560 Euro Netto-Kaltmiete für eine Dreizimmerwohnung mit 70 Quadratmetern. Was ist passiert? Wir hatten 300 Anfragen über Nacht und die Wohnung hat ein junger Programmierer, ein IT-Mann bekommen, der in Hamburg noch bei seinen Eltern wohnt, Anfang 20 ist und 5 oder 6 Tage Präsenz Pflicht in Berlin bei seinem Arbeitgeber hat. Und der gesagt hat, Berlin ist ja so günstig, da nehme ich mir ja kein WG-Zimmer und denke nicht drüber nach, ob ich 5 oder 6 Tage in ein Hotel oder in eine Pension gehen. Dann habe ich hier meine Sachen stehen. Und der Vermieter sagt, super, der verdient 3.500 Euro netto, hat eine gute Bonität, ist wahrscheinlich ruhig, geht mit der Immobilie pfleglich um, ist kaum da und hat den Zuschlag diesem jungen Mann gegeben. Und da sieht man doch, finde ich, in der Praxis, was es heißt, Mieten künstlich niedrig zu halten. Der leistet sich das Doppelte, vielleicht sogar das Dreifache von dem, was er eigentlich braucht, weil der Markt so günstig ist oder so billig ist. Und wenn man das auch den linken Politikern mal vorhält, dann ist das immer so die Ausnahme. Und dann muss man eigentlich schon fast überlegen, warum hat denn der böse Vermieter nicht der Familie mit den 3 Kindern die Wohnung gegeben? Naja, weil der Vermieter zum Glück momentan noch in Berlin einigermaßen aussuchen kann, wem er seine Wohnung gibt. Aber das erlebe ich einfach, dass die Menschen viel mehr Wohnfläche absorbieren, als sie eigentlich bräuchten, weil die Mieten künstlich niedrig sind. Und wir haben das letztens mal berechnet, das sind mehrere 10.000 Wohnungen, die effektiv dem Berliner Immobilienmarkt durch diese falsche Zuordnung fehlen. Und das verstehe ich nicht, dass diese Thematik nicht auch von einer CDU oder von einer FDP viel mehr genannt wird. Und manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht ganz aus der Immobilienwirtschaft sind, aber trotzdem wirtschaftlich einen guten Hintergrund haben, die denken kurz drüber nach und sagen dann, ach, darüber habe ich ja nie nachgedacht, ja, dass das so ist. Und das muss man den Menschen erzählen draußen. Regulierung von Mieten führt auch dazu, dass völlig andere Wohnflächen hier genommen werden und die Wohnungen nicht mehr für die zur Verfügung stehen, die sie eigentlich bräuchten.
Aber der Vermieter, um jetzt mal ein Stück noch mal zurückzugehen, also der Vermieter ist schon mal schlecht, weil er Eigentum hat, also wenn er mehr als eine Wohnung hat. So, jetzt nimmt sich der Vermieter den Mieter, der die beste Bonität hat, was ja durchaus wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich Sinn macht, und gibt jetzt die Wohnung nicht der Familie. Also ist er ja auch wieder der Böse. Also eigentlich kann ja der Vermieter und Eigentümer machen, was er möchte. Also er gibt für, ich übertreibe jetzt, 2,50 Euro pro Quadratmeter die Stuckwohnung mit Kamin an die, die zuerst da sind.
Ja, aber warten wir mal ab nach dem 20. September, wann in Berlin dann gesagt wird, jetzt muss vielleicht noch irgendein Gremium entscheiden, wer die Wohnung im privaten Segment dann auch bekommt. Also ich hoffe nicht, dass es so weit geht, aber ich hätte mir vor 15 Jahren nicht vorstellen können, dass es eine Mietpreisbremse in der Art und Weise gibt, die alle 5 Jahre immer wieder verschärft und erneuert wird. Und wir sehen, es gab nie eine größere Krise am Markt als jetzt, denn Regulierung führt immer dazu, dass ich weniger Angebot habe, weniger Transparenz, weniger auch öffentliches Angebot, ja, Mietenscannen und so, werden wir gleich drüber sprechen. Das ist alles irre in dieser Stadt und wir sind genau das Beispiel dafür, wie es falsch ist. Und deshalb kann ich nur hoffen, dass hier vielleicht doch noch ein Wunder passiert am 20. September und wir nicht rot-rot-grün bekommen, weil wenn Berlin rot-rot-grün bekommt und dann diese Enteignungsdiskussion, und es ist wirklich so, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die feiert gerade die 3. Mietpreisprüfstelle und es sollen 100 Mietpolizisten oder Mietdetektive dann auf die Straßen geschickt werden. Ich würde mir wünschen, dass die 100 Leute in die Bauämter gehen, ja, und dafür sorgen, dass man an Bauakten, an Bauanträge, an Bebauungspläne kommt. Gerade zum Beispiel in meinem Büro, wir brauchen eine Bauakte von einem alten 30er-Jahre-Haus, wo wir mit Kunden dicht da dran sind, das umzusetzen. Und die Bank möchte dann noch was aus der Originalakte. 2 Monate in meinem Bezirk, ja, 2 Monate für eine Akte, um einen Termin zu bekommen, weil da nur noch einer sitzt und der war krank und jetzt sind noch Sommerferien. Aber 100 Leute, die dann in Berlin die Vermieter jagen und prüfen. Und das passt nicht. Und das passt nicht zu unserem Wirtschaftssystem. Wir haben uns mal dafür entschlossen, dass wir die freie und soziale Marktwirtschaft umsetzen. Und ich finde, die soziale Marktwirtschaft kann nicht immer nur auf günstige Mieten und arme Menschen umgesetzt werden, sondern sozial heißt auch, dass ein Vermieter 3, 4 oder 5% Rendite umsetzen kann, weil er einfach ein großes Risiko hat. Und ich bin selbst auch Eigentümer und Vermieter und ich habe Angst, wenn ich weiß, jetzt kommen wieder große Stürme, Gewitter und Regengüsse und weiß, das ist ein altes Haus, das hat Schwächen. Das kennt ja gar keiner, wie das nachher ist, wenn man hofft, dass jetzt das Telefon nicht klingelt und die Mieter nicht sagen, da ist wieder irgendwas passiert. Und irgendwo muss ja auch das Geld herkommen für die Sanierung und die energetischen Modernisierung. Und da wundere ich mich hier in Berlin, dass die Grünen das so weiter durchziehen und sagen, wir wollen auch alles regulieren, aber wie soll die energetische Umsetzung dann erfolgen? Das ist nicht zu Ende gedacht, sondern es sind immer nur diese einfachen Botschaften, Mieten deckeln, Eigentum beschneiden. Und
das versteht ja aber auch jeder.
Das versteht auch jeder und das ist unsere Herausforderung in der Branche, das möglichst auch einfach den Menschen zu erzählen, aber es ist nicht einfach zu erzählen.
Kurzer Break im Podcast, es geht gleich weiter. Aufmerksamkeit jetzt bitte für die beiden Herren, Julius und Jobst Junicke von der Junicke-Gruppe. Hallo ihr beiden, freut mich sehr, euch mal wieder vom Mikro zu haben.
Ja, vielen Dank, dass wir uns heute hören. Heute geht's wieder um Hallen. Wir suchen weiter Hallen in unseren 3 Lieblingsstädten, Magdeburg, Braunschweig und Hannover und freuen uns auf Angebot.
Und ein bisschen drumherum darf auch Angebot geschickt werden. Sag mal ein bisschen was noch zum Ankaufprofil, Julius.
Ja, am liebsten kaufen wir Immobilien, also auch Unternehmensimmobilien ab 5000 Quadratmetern in gewachsenen Lagen. Und das ist uns ganz wichtig.
Vielen Dank. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Sie haben vorhin das Wort Sozialismus genutzt. Ich bin ja jetzt DDR-Bürger und ich kenne ja auch noch die Städte, wie sie so schön grau waren. Und ja, die Mieten waren unfassbar preiswert, aber die Häuser sahen auch genauso aus. Es gibt ja jetzt einen großen Teil in Deutschland, die genau das auch erlebt haben. Und trotzdem, also ist das alles von der Festplatte gelöscht? Also warum ist es denn so schwierig, mit diesen Botschaften durchzudringen? Also ist es wirklich nur diese Einfachheit?
Also als die Mauer gefallen ist, ich bin ja Westberliner Kind, kann ich mich erinnern als Teenager, wie ich im Januar oder Februar 1990 das erste Mal nach Ostberlin ging. Und das war damals Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Und ich habe mich gewundert oder ich war erschrocken, dass das gleiche Land sein soll. Denn es war tatsächlich ja so, die Fassaden bröckelten. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wie ich einen Balkon gesehen habe, wo schon die Hälfte unten weggebrochen war, wo ich dann wirklich mit meinem Vater von dem Gehweg weggelaufen bin, weil ich dachte, das gibt's doch alles nicht. Und es war nicht die Politik, die damals den Osten so hergestellt hat, wie es war, sondern es war privates Kapital mit eigenem Risiko, natürlich auch mit schlauen Programmen und man konnte Steuern sparen. Das wäre ja für heute auch eine denkbare Möglichkeit, wo wir auch als Verbände immer wieder fordern, ihr müsst da was machen. Aber das Beispiel gerade in dieser Stadt, das ist so eindeutig, dass der Sozialismus und die Planwirtschaft nicht funktioniert hat, sondern dass sie was vorgegaukelt hat, was nicht eingehalten wurde. Und die Demokratie und auch der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft, die sind mit Sicherheit nicht perfekt. Aber es gibt nichts Besseres aus meiner Sicht. Es gibt keine bessere Variante, sondern es gibt Leistungsträger, die verdienen viel Geld, sind fleißig, gehen Risiko ein und zahlen nachher auch viel Steuern. Und es gibt Menschen, die verdienen weniger, zahlen weniger Steuern und haben dann aber auch manchmal ja ein Problem, eine Wohnung zu suchen, wenn es um Marktpreise geht. Und ich bin davon überzeugt, dass man nicht eine Millionenstadt wie Berlin, die auf 4 Millionen Einwohner geht und fast 2 Millionen Wohneinheiten hat, komplett regulieren kann, sondern man soll die Menschen unterstützen. Die Menschen, die es nicht schaffen, Aber auch die Menschen, die es nicht schaffen, müssen mal erzählen, warum sie es nicht schaffen. Denn ich erlebe in meinem Bereich, dass es Leute gibt, die 3, 4, 5 Jahre nichts machen, nicht arbeiten und alle Unterstützung bekommen. Ich kriege das ja regelmäßig auf den Tisch, was es an Wohngeldern, Kindergeld, sozialen Zahlungen gibt. Da muss man mal genauer hingucken. Und auch das ist schon manchmal schwierig, sowas in der politischen Diskussion zu nennen, denn
Das bedeutet ja dann eigentlich im Umkehrschluss immer, also wir sehen das ja an Friedrich Merz, der gesagt hat, wir müssen mal ein bisschen mehr arbeiten, wo ja der Aufschrei riesengroß war, obwohl wir ja nachweislich in Europa die sind, die mit am wenigsten arbeiten. Aber wir finden uns ja damit irgendwie trotzdem gut, weil wir sind ja immer noch so, wir hängen immer noch in dieser Schleife. Deutschland ist Exportweltmeister, wir sind alle ganz toll. Die Schleife besteht ja immer noch bei vielen, also es geht uns eigentlich noch zu gut.
Es geht uns eigentlich noch zu gut, aber ich finde schon, dass die Einschläge immer näher kommen und man ja auch in unserer Branche immer mehr sieht. Und ich habe in der letzten Woche, ich bin Mitglied im Berliner Gutachterausschuss, wir haben letzte Woche Halbjahressitzung gehabt und ich glaube, das ist dann auch kein Geheimnis, wenn wir da auch ganz deutlich sehen, dass es nach unten geht. Die Transaktionszahlen gehen runter, die Preise gehen runter, die Unsicherheit am Markt wird größer, die Zuversicht der Menschen wird geringer. Das spielt ja alles dafür, dass es eine unsichere Wirtschaftssituation ist. Und ich bin im normalen Makler, im normalen Leben ja nicht Präsident vom Immobilienverband Deutschland, sondern Makler für Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Baugrundstücke. Ich habe noch nie so viele Angebote gehabt von Verkäufern, die mir ihre Immobilie geben. Und auf der anderen Seite fehlen mir die Kaufinteressenten, weil auch immer.
Also das sind Privateigentümer, die jetzt mal so 1 oder 2 Häuser haben, die sagen, ich möchte das jetzt lieber loswerden, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Meistens ist es deren Haus, in dem sie wohnen und die kommen ins Alter mit Ende 60, Anfang 70, Mitte 70 und gehen in barrieresfreie Wohnen oder gehen schon in Rosenhof oder in Augustinum und verkaufen ihre Häuser. Und das war vor ein paar Jahren, ich habe dann 5 Leute aus meiner Liste angerufen und gesagt, guck mal, ich habe da was Neues. Das und das sind die Rahmenbedingungen. Und dann waren am gleichen Abend 3 Besichtigungen angesagt. Und heute kriegen wir bei manchen Immobilien gar keine Anfragen, weil halt die Verkäufer auf der einen Seite immer noch die alten Preise im Kopf haben. Viele Makler gehen da mit. Wir machen das mit unserem Büro nicht, aber ich beobachte das halt.
Das heißt aber, dass die Leute, die früher gekauft hätten, so unsicher sind in der jetzigen Situation, weil ich glaube ja immer, das hängt jetzt nicht nur am Geld. Ja, die Banken sind sehr restriktiv und ja, man braucht Eigenkapital. Ich glaube aber trotzdem, dass viele so eben auch wegen dem, also worüber wir gerade gesprochen haben, unsicher sind, oder?
Absolut. Ich habe ein paar Kunden, die mir sagen, wir haben gerade keine Zuversicht in die Zukunft. Ja, und da geht es nicht nur um die Berliner Wahl und um Friedrich Merz und eine schwache Bundesregierung, sondern es geht um Amerika, es geht um die Ukraine, es geht um Krieg im Nahen Osten. Es gab ja nie so viele Probleme. Und diese Probleme wirken ja auch im Kopf, ne? Dass man irgendwie sagt, eigentlich würde ich jetzt gerne meine Familie ein Zuhause kaufen, aber auf der anderen Seite will und muss ich mich für 20, 25, 30 Jahre bei der Bank verschulden. Wie Sie eben sagen, die Banken gucken nicht nur genau hin, sondern manchmal habe ich das Gefühl, die suchen nach den Problemen und nicht nach den Lösungen. Das ist wirklich, jede Sache ist ein Kampf und das passt dann nachher alles nicht zusammen. Und wir liegen bei aktuell rund 4% in der Eigennutzung. Da kann ich halt auch als Verkäufer nicht mehr die Verkaufspreise abfragen, die ich vor 3, 4 Jahren hatte, als die Zinsen bei 1% lagen. Und wiederum, manche Kollegen am Markt gehen weiterhin mit den Wunschpreisen der Verkäufer mit. Die stehen dann im Internet. Der nächste potenzielle Verkäufer orientiert sich woran? Natürlich an den Preisen, die er sieht. Und dann komme ich als Makler mit den echten Zahlen vom Berliner Gutachterausschuss und sage, du kriegst nicht mehr 1 Million für dein Haus, sondern nur noch 700.000. Und das versteht er dann nicht. Und
das verstehe ich, dass er das nicht versteht oder verstehen möchte.
Ja, genau, dass er es nicht verstehen möchte. Aber das ist nachher der Markt, nicht? Und nicht der Bauträger, nicht der Investor, nicht der Immobilienmakler und am Ende auch nicht der Verkäufer entscheiden die echten Preise nachher, sondern der beste Kaufinteressent. Der steht irgendwann in Dresden, in Hamburg, in München vor einer Wohnung oder vorm Haus und sagt, das gefällt mir, ich bin bereit und auch in der Lage, den und den Preis zu bezahlen. Und dann kann der Verkäufer sagen, ja, ich verkaufe, oder kann auch gerne sagen, nein, aber die Zeit ist vorbei, dass ich sage, ich habe damals vor 3, 4 Jahren gekauft, habe das und das reingesteckt und ich will nicht mit Minus rausgehen. Das funktioniert einfach nicht mehr.
Welche Rolle spielt denn in Ihrer Wahrnehmung Neubau versus Bestand? Das ist ja so ein Thema, was vor allen Dingen die Branche ja diskutiert. bis der Arzt kommt. Wie blicken Sie darauf?
Na, da ich in Berlin bin, gibt es ja hier keinen Neubau eigentlich. Ja? Also das stimmt nicht ganz. Berlin hat auch zugelegt, was die Neubauzahlen angeht. Aber
jetzt mal nicht ganz so negativ
sein. Der Neubaubereich, der spielt ja auch, ich sag mal, für die Allgemeinheit aufgrund der hohen Kosten doch eine sehr untergeordnete Rolle. Wir haben jetzt gesehen, dass die Neubauzahlen für das erste Halbjahr 2026 bundesweit bei 126.300 Wohnungen liegen. Das sind 15% mehr als im Jahr davor.
Aber wir kommen ja auch von dem super niedrigen Niveau.
Und das wollte ich sagen. Das war historisch die niedrigste Neubauzahlen und auch Genehmigungszahlen, die es bisher gab. Und wenn wir beide uns erinnern und nur mal multiplizieren, Halbjahr 126.000 wird als Erfolg gefeiert, dann multipliziere ich das mal 2, liegt bei 250.000. Und es ist nicht lange her, da haben wir von 400.000 Wohnungen gesprochen. Und das sind keine fertiggestellten Wohnungen, sondern das sind Baugenehmigungen. Und das beobachten wir halt in der Branche, dass die Baugenehmigungen nicht Baufertigstellungen werden, sondern viele dann aufgrund der jeden Monat schwierigeren Situation, die dann eher nach hinten stellen. Und da habe ich große Sorge, wenn wir die Baugenehmigungsfertigstellung für dieses oder fürs letzte Jahr bekommen, dann wird sich Frau Huberts wahrscheinlich nochmal erschrecken.
Ja, ja, aber trotzdem spricht ja gerade Frau Huberts immer, also schon wenn es ein paar Prozentpünktchen hochgeht, immer Vergleich von einer Trendwende und es wird irgendwie alles gut. Ich weiß ja, dass ich da auch immer so ein bisschen drauf rumreite. Ich bin dann halt immer schockiert, wenn die Branche ihr dann auch noch Applaus klatscht, zum Beispiel für den Bauturbo. In meiner Welt ja nichts anderes als die Verantwortung in die Kommunen geschoben. Die Kommunen sind meine Meinung, zum Großteil überfordert, weil sie erstens natürlich nichts falsch machen wollen, zweitens Angst haben vor den Konsequenzen. Und irgendwie auch da geht es ja nicht so richtig vorwärts. Sie haben zwar vorhin Frau Huberts auch gelobt, ich sage ja auch gar nicht, dass sie ganz schlecht ist und gar nichts macht, aber es ist alles so, es ist mir alles zu behäbig, es geht mir alles zu langsam und in meiner Welt sind das auch nicht immer so die richtigen Dinge. Kann man den Bauturbo jetzt nicht mal nachschärfen? Also man sieht doch jetzt, da haben auch die ganzen Online-Meetings mit Kommunen und so nicht geholfen.
Ja, also auch in Berlin sehen wir, das funktioniert in ganz, ganz wenigen Ämtern gut und in den meisten überhaupt nicht. Genau wie Sie sagen, die Leute haben Angst, die trauen sich nicht, die sind was anderes gewohnt. Und der Bauturbo heißt ja auch nicht, ich habe jetzt einen anderen Bauantrag, schreibe nur noch eine Seite, ich will dann ein Haus bauen mit 20 Wohnungen und jetzt gib mir mal einen Stempel, sondern es wird ja ein bisschen verschoben in der Praxis. Es ist nachher ein sehr, sehr ähnlicher Weg, der minimal abgekürzt werden kann und hier und da natürlich die Möglichkeit gibt, das ein bisschen zu vereinfachen, was allerdings von den Ämtern bisher nicht so genutzt wird. Und
ja, die müssen sich ja auch mit dem Mietenscan beschäftigen.
Genau, da sitzen die Leute dann in den falschen Abteilungen, wie wir das gesagt haben, und spionieren wie vor 1989, was die Menschen hier vielleicht falsch machen oder falsch umsetzen. Das ist schon schade, dass da auch die Politik nicht der Branche zuhört. Denn nochmal, wir haben mit der BID, mit dem Spitzenverband aus GdW, ZIA, BFW
und seit Juli führt der IVD diese.
Genau, seit Juni führt der IVD jetzt für 12 Monate. Aber das ist eine tolle Truppe, die aus jedem Bereich ihre Erfahrung und Expertise mitbringt und in den Ministerien wirklich sagt, was gemacht werden muss. Aber manchmal hat man das Gefühl, man möchte manche Sachen gar nicht lösen, weil das politisch einfach gar nicht in die Denke passt. Also klar, wenn wir in der Mietrechtskommission sitzen, auf der einen Seite die BID-Verbände, auf der anderen Seite der Deutsche Mieterbund, die Naturschutzverbände, die Sozialverbände und die Kirchen, dann kann man, ohne Hellseher zu sein, wissen, dass da verschiedene Denkweisen aufeinander prallen. Aber mehr Wohnungen sind die einzige Chance, dass wir in diesem Land wieder Luft zum Atmen kriegen in dem Bereich. Und jede Wohnung, die gebaut wird, ist erstmal eine gute Wohnung, weil das nachsickert, weil jemand aus einer kleineren Wohnung in eine teurere. Und ich lese das immer wieder auch in den Mieterzeitungen, es werden nur Luxuswohnungen gebaut. Ja, die Luxuswohnungen werden deshalb gebaut, weil unsere Bauvorschriften die höchsten in der Welt sind. Wir haben die höchsten Bauvorschriften, die es gibt und auf der anderen Seite fast die höchste Regulierung der Welt. Und das passt nicht zusammen. Und wenn wir auch in den Gesprächen, ich glaube, gute Vorschläge machen zum Gebäudetyp E und am Ende eigentlich sagen, liebe Frau Huberts, liebes Bauministerium, keine Diskussion bei Statik und bei Brandschutz. Und den Rest lasst die Leute vereinbaren. Wenn Frau Wagner Herrn Wohltorf ein Haus verkaufen will und er sagt, ich bin mit den und den Ausstattungsmerkmalen einverstanden und Brandschutz und Statik sind gesichert, dann wird Frau Wagner nicht sagen, ich will nur einfach Verglasung und eine neue Ölzentralheizung und keine Dämmung und 2 Meter.
Kennen Sie mich schon?
So gut kenne ich Sie schon. Das ist die normale Logik und ja, Politik mischt sich überall ein. Politik ist aus meiner Sicht dafür da, einen breiten Rahmen zu liefern, in dem das Spielfeld ist. Und aus dem breiten Fußballstadion mit einem gesamten Fußballfeld, in dem man sich bewegen kann, sind sie mittlerweile auf die Aschenbahn fokussiert und sagen nur, ihr müsst über die Aschenbahn laufen, den Rest dürft ihr nicht mehr machen. Und da können halt nicht so viele Sachen ausprobiert werden, da können nicht so viele mitspielen. Und das ist das Drama, dass wir zu einem Land geworden sind, wo alles vorgegeben wird, wo der Immobilienwirtschaft, der Bauwirtschaft alles vorgegeben wird. Und dann wundern wir uns, dass teuer gebaut wird. Und
aber sind wir nicht auch ein Land geworden, was jedem Konflikt aus dem Weg geht? Das ist ja für mich immer die viel spannendere Frage eigentlich, weil wenn Sie sagen, es gibt nur 2 Säulen, die sind gesetzt, weil das ist die Sicherheit für jeden, der in so einem Haus wohnt, erleiden ja andere einen Bedeutungsverlust. Ne? Also wir sehen das ja auch gerade also mit Smart Home zum Beispiel, ne? Während die einen sagen, das muss unbedingt und das ist hier muss, sagen andere, Leute, lasst das mal ein bisschen zurück, die Arbeitskräfte werden teurer, es wird weniger geben, es ist anfälliger. Also wir wollen uns ja auch immer mit niemandem verderben und mit allen gut Freund sein. Zu allem gibt's eine Lobby. Also ich bin ja auch Lobbyistin. Sie auch. Kann man das überhaupt lösen? Also irgendjemand muss man ja mal auf den Fuß treten.
Ja, ich glaube, wir machen das, dass wir auf die Füße treten und auch in kleinen Runden sehr klar sind. Und eigentlich muss ich mich wiederholen, Sie haben das vorhin zitiert, dass man in kleinen Runden das Gespräch gut führt, das Gefühl hat, die andere Seite, die Politik hat's verstanden und dann doch wieder am Abend mit der anderen Seite ein Gespräch hat. Und das Problem ist doch, dass wir nicht das Land der Eigentümer, sondern das Land der Mieter sind und man das Gefühl hat als Politik, man muss Mieterschutz machen. Unser Berliner Senator Christian Gäbler, der auch die Bauministerkonferenz seit einigen Monaten führt, der hat letztens in einem großen Interview geschrieben, wir sind eine Stadt, eine Mieterstadt. Nun weiß ich gar nicht, wie man auf eine Mieterstadt kommt. Es wird ja keine Mieterstadt geboren, sondern es hat sich auch aufgrund der Trennung, der Mauer, des Mauerbaus, gab nun wenig Eigentum in der DDR. Das hat ja alles was mit dieser Historie auch zu tun. Und obwohl in Artikel 28 der Berliner Landesverfassung ganz klar drinsteht, Berlin hat dafür Sorge zu tragen, dass genügend Wohnraum zur Verfügung steht und hat die Eigentumsbildung zu fördern. Gibt es nicht eine Tür in Berlin, die man aufmachen kann oder an der man klopfen kann, wo man als junge Familie sagen kann, ich erkundige mich mal bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, bei Herrn Müller, wie ich denn jetzt möglichst Fehler vermeide, wenn ich eine Immobilie kaufen will. Das gibt's nicht. Es gibt niemanden. Aber wir haben 100 Mietsheriffs, wir haben Mietkontrollbehörden und wir haben für alles Leute und Politik feiert das, vergisst aber. Und wie gesagt, die Berliner Verfassung, die ist ja ein Gesetz, da hat ja mal jemand drüber nachgedacht und da kann ich nicht sagen, das ignoriere ich komplett. Aber die Denke ist dann immer wieder so, wir haben 85% Mieter in Berlin, wir haben wahrscheinlich 55% oder 60% Mieter bundesweit, gerade in den Städten, wo der große Druck ist, sind die mit Abstand größte Zahl die Mieter. Also mache ich den Wahlkampf auf die Mieter, weil die Mieter nicht verstehen, dass mit den zunehmenden Überregulierung, es immer schwerer wird, eine Wohnung zu finden oder mal umzuziehen. Und das sind ja Beispiele alles aus der Praxis. Ich habe hier in Berlin Mitte eine kleine, schöne Straße mit einer 45 Quadratmeter Wohnung. Da zieht nach 10 Jahren die Mieterin aus. Die Verkäuferin oder Eigentümerin meldet sich bei mir und sagt, die ist jetzt raus, was mache ich denn? Dann gucke ich in den Mietspiegel für Berlin Mitte, Waldenser Straße, Berlin Moabit, Ortsteil Mitte, direkt an der Markthalle mit Blick auf eine schöne Kirche, Balkon, Keller, 45 Quadratmeter. Die erlaubte Miete, die man nehmen darf, heute nach Mietpreisbremse und manipulierten Mietspiegel 2026, sind 317 Euro.
Schnäppchen.
317 Euro, so ein günstiges WG-Zimmer gibt's gar nicht in Berlin. Aber da kriege ich 1,5 Zimmer, 45 Quadratmeter mit Balkon, Keller in einer schönen Lage von Berlin Mitte. Da muss man doch nachfragen, wie der Spitzenkandidat der SPD darauf kommt, große Plakate hinzustellen, den Mietenwahnsinn verhindern. Ich finde, das ist Mietenwahnsinn. 317 Euro für eine eigene Wohnung in der Hauptstadt im Zentrumbereich. Was ist passiert mit der Wohnung? Die Verkäuferin sagt, nee, für 317 Euro vermiete ich nicht und ich will auch nicht 600 nehmen, weil dann bin ich schon in Artikel 5 Wirtschaftsstrafgesetz, 50% über der Mietspiegelmiete. Verkaufen Sie. Wir haben nach 3 Wochen die Wohnung für 180.000 Euro verkauft und bin mal gespannt, was damit passiert. In jedem Fall kriegt sie nicht ein sozial schwächerer Mieter, der sie vielleicht unbedingt braucht, oder ein junger Student, sondern weiß ich nicht, was nachher genau damit passiert. Aber das sorgt dafür, dass immer mehr Wohnungen vom Markt kommen, weil es sich einfach wirtschaftlich überhaupt nicht mehr möglich ist, in Berlin zu vermieten.
Tja, und aber welche Lösung gibt's denn? Das wird ja jetzt nicht so sein, dass die verschiedenen Parteien morgens aufwachen und sagen, hey, wir haben es uns jetzt mal überlegt, wir machen es mal ein bisschen anders. Also jetzt haben wir gerade Wahlkampf, gut, das ist immer eine Extremsituation, irgendwann ist ja dann gewählt. Können wir jetzt noch nicht in die Glaskugel gucken, wir wollen jetzt auch nicht alles zu negativ machen. Aber in der Privatwirtschaft sehen wir auch, wir sehen sehr viele Insolvenzen. Wir sehen immer mehr Menschen, die auch arbeitslos werden, was es bei uns ja sehr, sehr lange nicht gab. Wir sehen Jugendliche, die keinen Bock haben zu arbeiten. Also ich pauschalisiere jetzt ja, nicht gleich wieder irgendwelche Mails schreiben. Wo würden Sie denn sozusagen den roten Faden aus dem Gewirr ziehen und anfangen?
Also ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann die Leute vernünftig werden, wenn ich den Beweis habe, dass eine Mietpreisbremse, die 2015 erfunden wurde, zweimal jetzt weitergeführt wurde, jetzt in der dritten 5-Jahres-Frist ist und das Angebot nie so niedrig war, der Druck nie so groß war, die Sorgen der Menschen, die eine Wohnung gesucht haben, nie so groß war, dann muss ich doch als normal denkender Mensch merken, irgendwie hat es nicht geholfen, sondern irgendwie müssen wir uns einen anderen Plan überlegen. Und da habe ich dann selbst meine Zweifel, ob es vielleicht manchen Parteien gar nicht so schlecht gefällt, wenn sie auf dem Thema weiter rumreiten kann. Denn wo wäre denn das Thema der Linken, wenn Berlin einen ausgeglichenen Immobilienmarkt hätte und alles wäre gut? Und man hätte wie früher, und das ist früher nicht mal 20 Jahre her, hätte 100.000 leerstehende Wohnungen. Und auch das ist ja eigentlich ein Skandal, den kaum einer bespricht. Rot-Rot war die Landesregierung vor etwas mehr als 20 Jahren und hat fast 70.000 Sozialwohnungen aus dem Berliner Eigentum an Cerberus, einen großen amerikanischen Investmentfonds oder großen amerikanischen Konzern verkauft. Damit hat doch Rot-Rot damals einen ganz großen Bereich der Wohnung weggenommen, die wir heute bräuchten, weil wenn sie in der Hand des Senates wären, dann kann man genau gucken, dass man die richtigen Menschen da reinkriegt. Und darüber redet kaum einer. Und deshalb.
Es muss ja auch keiner mehr drüber reden, weil die das damals gemacht haben, die sind ja nicht mehr da. Für die gab es keine Konsequenzen. Die sitzen jetzt vielleicht auf der Couch und gucken sich das fröhlich an. Da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, was wir vorhin ganz kurz im Vorgespräch auch hatten. Wenn Sie als Immobilienmakler in Ihrem Unternehmen eine falsche Entscheidung treffen, spüren Sie das direkt, wie auch immer, wirtschaftlich, emotional, wie auch immer. So. Und die Frage, die sich da ja stellt, ist, müsste man nicht auch da rangehen und sagen, also liebe Leute, jeder muss hier Verantwortung übernehmen und natürlich darf auch jeder Fehler machen. Also sollte jetzt keine Angstgesellschaft werden. Aber ohne Konsequenzen immer irgendwie, also so Operationen am lebenden am schlagenden Herzen und dann mal gucken, hält's an oder geht's weiter, das ist doch irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
Ist nicht zeitgemäß, aber es fängt ja ganz früh an. Also ich habe Kinder noch in der Schule und schon aus der Schule, die haben ja nie einen Satz in der Schule gelernt zum Thema Eigentum, Vermögensaufbau, Verantwortung, Unternehmertum. Mein großer Sohn ist in den USA, studiert da seit ein paar Jahren, der sagt, das ist dort ganz anders. Ja, da hat man schon in der Highschool, der ist für ein Austauschjahr nach Amerika gegangen, ist dann nie zurückgekommen, weil er gesagt hat, hier lerne ich was fürs Leben. Hier lerne ich nicht die letzte Hypotenuse und die Physik- und Chemie-Sachen, sondern hier lerne ich, wie ich im Leben irgendwas auch wirtschaftlich hinbekomme. Und da stelle ich mir immer die Frage und weiß auch da keine richtige Antwort, ob es an den Lehrern liegt, die vielleicht selber das nie gelernt haben, Eigentum zu bilden. Aber warum hat man nicht ein Schulfach in der 11. und 12. Klasse oder vielleicht auch schon in der 9. und 10., damit die, die vielleicht auch nach der 10. aufhören, einfach als Pflichtfach mal lernen, wie sich eine Demokratie zusammensetzt, wie eine Marktwirtschaft funktioniert, was der Kapitalismus gegen den Sozialismus, gegen den Kommunismus. Wir haben so viele Beispiele, die man politisch mit kurzen Messages mehr oder weniger gut den Menschen um die Ohren haut, aber keiner versteht das so richtig. Und da würde ich gerne früher ran. Wir haben ja auch im Vorgespräch gesagt, ich bin Prüfer seit ganz, ganz langer Zeit für Immobilienkaufleute. Das Niveau wird immer schlechter. Das erschreckt fast. Und wenn Sie eben sagen, ich habe als Unternehmer auszubaden, wenn ich eine schlechte oder eine falsche Entscheidung treffe, dann hafte ich auch dafür. Ein Politiker haftet nicht, es sei denn, er hat irgendwie ganz groben Vorsatz gemacht. Aber wie viele Entscheidungen gibt es, die wir heute schon wissen, sie sind schlecht und in 5 oder 10 Jahren kann es auch bewiesen werden? Völlig egal. Als Unternehmer hafte ich für alles. Und wenn ich was gut mache, dann profitiere ich. Und wenn ich was schlecht mache, dann habe ich ein Problem. Und das ist bei den Auszubildenden mittlerweile wirklich schwach, häufig schwach. Und wir haben jetzt gerade wieder Prüfung gehabt, da sind 2 einfach nicht gekommen.
Zur Prüfung?
Zur mündlichen Prüfung und haben sich nicht entschuldigt. Und da habe ich bei der IHK angerufen und habe gesagt, Leute, die können doch gar nicht zugelassen werden für eine Prüfung, weil die doch die charakterliche Eigenschaft gar nicht besitzen, in unserer Branche auch auf Augenhöhe zu arbeiten. Also da sitzen eine Schulrepräsentantin, ein Arbeitgebervertreter, ein Arbeitnehmervertreter, alle im Ehrenamt und sorgen dafür, dass der Nachwuchs irgendwie nach vorne kommt. Und dann wurde mir gesagt, nee, man darf als Auszubildender sich bis 2 Tage nach der Prüfung mit einem Attest nachträglich krank melden.
Die wiederholen nochmal, nach der Prüfung.
2 Tage nach der Prüfung. Und dann habe ich auch nur gesagt, wenn ich meinen Kundentermin vergesse und melde mich 2 Tage nach dem vergessenen Kundentermin und schreibe, Entschuldigung, aber ich schreibe ja jetzt noch rechtzeitig, ja? Also da habe ich ja keine Chance, aber irgendwie... Absolut absurd. Und das ist dann sogar eine IHK-Regelung, wo ich sage, das ist ja eigentlich wieder Wirtschaft, wollen wir auch drüber sprechen. Aber es läuft halt überall schief. Ja, es läuft überall schief. Und ich würde mir wünschen, dass man in der Schule ab der 6. oder 7. Klasse irgendwie auch mal ein bisschen was lernt, was Wirtschaft angeht, was diese Vermögenssachen angeht. Ich erlebe das so häufig, wenn die alten Leute mit Mitte 70 eine abgezahlte Eigentumswohnung haben und die über uns verkaufen, um dann würdevoll und mit Zuversicht in den letzten Lebensabschnitt zu gehen, ob das jetzt ein ganz teures Altenheim ist oder was Standardisiertes oder eine barrierefreie Mietwohnung. Die sind abgesichert. Die fragen auch den Staat nachher nicht mit 75 das erste Mal nach Geld, weil sie auf einmal merken, hey, wir haben eine zu niedrige Rente, wir haben immer stärkere Wohnkosten. Die haben selbst in ihrem Leben dafür gesorgt, dass sie Vermögen ansammeln und haben vieles richtig gemacht. Und dass man das den Menschen nicht beibringt und wir haben mit Frau Huberts über den Eigentumspakt gesprochen und haben ihr gesagt, das ist doch das Wichtigste auch in dieser Rentendiskussion. Wir haben eine riesen Rentendiskussion, 63, 65, was auch immer. Aber das Thema Eigentumswohnung, ein Familienhaus, selbstgenutzte Immobilie, habe ich da nicht gelesen. Ja, habe ich. Und trotzdem ist es doch ein ganz großer Bestand in anderen Ländern. Wir hören immer, die Italiener sind reicher als wir, die Spanier sind reicher als wir, weil sie es gelernt haben, Eigentum zu bilden. Und wir rennen da mit offenem Visier gegen einen Vulkan und bremsen nicht, sondern geben dann noch Geld, noch Gas und sprechen über Enteignung, über Mietenkataster, über Mietendeckel und verstehen gar nicht, dass das reiner Populismus ist und am Ende alle darunter leiden werden.
So, das ist ja jetzt keine schöne Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Ich will Sie jetzt aber hier natürlich nicht so rauslassen mit negativ sein, sondern gibt es denn was Sie positiv stimmt? Sie können ja jetzt auch sagen, ich will jetzt kein Makler mehr sein, ich mache jetzt irgendwas anderes, weil
ja, ich kann
die Situation ist, ich kann nichts anderes. Ja, wir stellen das jetzt mal vor, Sie könnten was anderes.
Also es gibt was Positives. Ich habe 3 Jahre gekämpft gegen den Berliner... Ja, nicht gegen den Berliner Senat, das ist nicht richtig. Gegen eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung, die völlig wirr beim Thema Einfamilienhäusern gesagt hat, wenn ein altes Einfamilienhaus abgerissen wird, eine junge Familie baut auf dem Grundstück ein neues Einfamilienhaus, dann wird eine Höchstmiete von 9,17 Euro festgeschrieben für den Fall, dass die Familie mal vermieten will. Weil auch da linke Politik wieder sagte, naja, es ist ja soll ja eigentlich jeder die Möglichkeit haben, auch in einem Familienhaus zu wohnen und dann günstig. Und das ergibt sich dann irgendwie aus dem normalen Haushaltsdurchschnittseinkommen eines Berliners. Die Folge war, junge Familien haben schlecht Finanzierung gekriegt, weil die Banken gesagt haben, hey, wenn ihr krank werdet, wenn ihr euch trennt, wenn ein Arbeitswechsel ist, könnt ihr einen Neubau, der für über 20 Euro errichtet wird, nicht für 9,17 Euro verkaufen, weil der Berliner Senat meint, ein Familienhäuser jetzt auch schon regulieren zu müssen. 3 Jahre Kampf, unzählige Gespräche mit dem noch regierenden Bürgermeister, mit dem Finanzsenator, mit dem Bausenator Herrn Gäbler, mit den Staatssekretären. Ganz, ganz viele Gespräche und auch Klarstellungen und Beweise, dass das alles nichts bringt. Und das ist jetzt tatsächlich vor wenigen Tagen im Amtsblatt veröffentlicht worden, dass Ein- und Zweifamilienhäuser da rausgefallen sind. Das interessiert jetzt nicht den Projektentwickler in Frankfurt und Hamburg, aber für den Berliner Markt, der, das mag man gar nicht glauben, fast die Hälfte aller Immobilien oder rund die Hälfte aller Immobilien Einfamilienhäuser sind, ist das ein wichtiges Zeichen dafür, dass man ohne regulierte Mieten jetzt wieder bauen kann und kaufen kann. Und darüber freut man sich. Und wenn man dieses Thema Eigentum dann auch beim Finanzminister und Frau Huberts nochmal platziert, wo versprochen wird, es gibt weitere Punkte und weitere Treffen, dann sind das auch positive Signale, aber die negativen, die überwiegen da schon. Und wir haben nicht über den Markt gesprochen so richtig. Der Markt ist ja insgesamt auch nicht nur im Neubaubereich, sondern auch im Bestandsbereich nicht wirklich schön. Ja, es liegt alles relativ schwer. Es gibt weniger Transaktionen. Die Leute sind zurückhaltend. Auch da muss einfach ein Ruck jetzt durch die Gesellschaft gehen. Und ich hoffe einfach, dass wir in der Ukraine und vielleicht im Nahen Osten irgendwie Ruhe reinkriegen. Ich glaube, das wären zwei ganz, ganz wichtige Punkte, dass die Menschen einfach wieder Vertrauen kriegen und sagen, die Welt ist zwar irgendwie komisch geworden, aber sie ist nicht völlig aus dem Häuschen. Und wenn der Bundeskanzler vielleicht auch ein bisschen was davon umsetzt, was er mal im Wahlkampf versprochen hat und nicht den ganzen linken Mist da mitmacht, dann hätte ich ein bisschen bessere Laune. Aber am Ende muss man es nehmen, so wie es ist. Und dafür sind wir weiterhin zuversichtlich, dass wenn wir nicht dagegen halten und wenn wir nicht die Gespräche führen, dann macht es nachher keiner mehr. Und diese kleinen Beispiele, die ich eben genannt habe, die zeigen, es lohnt sich doch, jedes Gespräch zu führen. Und irgendwann versteht es dann auch der Letzte, dass es vielleicht nicht richtig ist, was er macht.
Meine Entspannung von der komischen Welt, und ich weiß, es ist ja auch Ihre, haha, Fußball, die Hertha liegt ganz schön gut. Würde ich sagen, oder?
Ja, wir könnten jetzt, also heute ist bei unserem Gespräch der 20. August. Der zweite Spieltag ist in der zweiten Bundesliga erfolgt. Und für mich könnten wir heute die Saison beenden, denn wir liegen auf dem zweiten Tabellenplatz punktgleich mit dem ersten FC Nürnberg und haben sogar 2 Punkte Vorsprung vor dem Drittplatzierten. Das Problem ist, ich kenne Hertha sehr lange. Seit 1985 gehe ich zu Hertha und weiß, es sind erst 2 Spieltage erledigt und es kommen noch 32. Deshalb rede ich jetzt noch nicht über den Aufstieg. Aber man merkt schon, dass auch, obwohl Fabian Rehse und die 2, 3 vermeintlichen Stars, die wir hatten, weggegangen sind, dass da möglicherweise eine Mannschaft auf einem Durchschnittsniveau, aber als Mannschaft vielleicht mehr herausarbeiten kann als eine Mannschaft, die dann aus 6, 7 Stars bestand, wie im vergangenen Jahr. Es macht Spaß. Wir haben weiterhin 40, 50, 60.000 Zuschauer im Stadion. Die Ostkurve gehört zu einer der besten in der Liga. Jeder Auswärtsblock ist zu einer der besten in der Liga. Und ich freue mich insbesondere auf das Spiel. Dann ist ja fast ein Derby gegen Magdeburg in ein paar Tagen und dann auch gegen Dynamo Dresden bestimmt wieder. Und
St.
Pauli
ja.
Haben wir dieses Jahr in Berlin. Und
wir haben aber auch Wolfsburg.
Ja, da gehe ich da auch nicht hin. Das ist ja kein richtig spät. Aber das gibt mir.
Da sind wir uns einig.
Genau. Also Fußball ist und bleibt wichtig und Berlin ist blau-weiß und
und Dresden schwarz-gelb. Wir sind gerade auf Platz 11, aber es ist ja erst noch nicht so weit vorangeschritten. Ich bin noch optimistisch. Müssen wir ja auch, oder?
Ja.
Gut, wie immer, es war mir eine sehr, sehr große Freude, lieber Dirk Wohlthof. Wir sehen uns also spätestens zur Expo wahrscheinlich. Und nächstes Jahr sehen wir uns dann wieder zum Podcast.
Ich freue mich.
Vielen Dank.
Danke für den Besuch. Bis bald.
Das war der Immobilierus Podcast. Weitere Folgen gibt es auf immobilierus.de sowie auf allen Podcast-Plattformen. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus der Immobilienwirtschaft finden Sie unter immocom.com. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo.